Ich habe das Thema ein wenig verändert. Tillmann hatte ja die ganze Reihe geplant und schöne Worte gefunden, wie er immer schöne Worte findet. Aber als ich den Bibeltext gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie in diesem letzten Abschnitt, der ja eigentlich nicht mehr zu den Abschiedsreden gehört, sondern wo es jetzt um das Gebet Jesu mit seinem Vater ging, das so dreigeteilt ist, er betet für sich und er betet für seine Jünger und er betet für die, die durch die Jünger an ihn glauben werden. Da habe ich mir gedacht, als ich diesen Text so auf mich wirken ließ, hier geht es eigentlich sehr stark um Hingabe. Und das, was Jesus empfunden haben muss, was ihn, wie er das gerade auch schon in diesem Teil des Gebetes beschrieben hat, was ihn aus der himmlischen Welt sozusagen mit Auftrag des Vaters getrieben hat, um hier für uns einzustehen. Und deswegen habe ich das einfach mal ein bisschen umbenannt und habe es genannt Hingabe, Jesu Gebet für seine Jünger und den Rest der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr James Bond-Liebhaber seid. 1999 gab es einen Film, der hieß Die Welt ist nicht genug. Ich denke, die Welt muss es ja gar nicht sein. Wir wären ja schon zufrieden mit Europa oder sogar mit Deutschland oder mit Niedersachsen oder mit Braunschweig oder mit Querum oder mit dem Westfalenplatz oder mit einem Menschen, der irgendwo um den Westfalenplatz herum wohnt, der Jesus noch nicht kennt und ihn als seinen Herrn erkennt. Welches ist wohl das bekannteste Wort der Bibel? Sagen wir vom Neuen Testament. Sieht man manchmal in Stadien wird sogar irgendwas hochgehalten. 3,16. So, und die, die es wissen, wissen dann Bescheid. Es geht um Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, denke ich schon, neben Psalm 23 natürlich, das bekannteste Bibelwort. Das intimste Wort der Bibel haben wir eben im Schriftwort gehört. Und ich möchte dieses Schriftwort erweitern mit den Versen 13 bis 26. Johannes 17. Da sagt Jesus, jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Ich habe ihnen deine Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben ganz dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein. Wie? Genau so, wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Ich bleibe in ihnen und du bleibst in mir. Genauso sollen auch sie vollkommen eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass alle, die du mir gegeben hast, mit mir dort sind, wo ich sein werde. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, lange bevor die Welt geschaffen wurde. Vater, du gerechter Gott, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Das bekannteste Wort Jesu und das intimste Wort Jesu wurden beide von Johannes aufgeschrieben. Einem der 12, der immer so einen Herzschlag näher bei Jesus war als die anderen Jünger. Das bekannteste Wort Jesu, Johannes 3, Vers 16, steht am Anfang seines Wirkens und mittendrin in einem nächtlichen Gespräch mit dem Theologen und Gottsucher Nikodemus. Und das intimste Wort Jesu, nämlich Johannes 17, steht am Ende seines Wirkens. 3 Jahre später, nach seiner Abschiedsrede an seine Jünger, es ist das Gespräch Jesu mit seinem Vater im Himmel. Das bekannteste und das intimste Wort Jesu gehören zusammen. Auf das eine Wort vom Anfang folgt sozusagen zwangsläufig das Gebet am Ende. Und dazwischen, wenn man es genau nimmt, das, was Jesus antrieb, den Himmel zu verlassen und mitten in der Nacht dem Nikodemus zu sagen, du Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, was ihn dazu antrieb und ihn letztlich 3 Jahre später auch weitertrieb, um dieses Wort auch einzulösen, es umzusetzen. Und nicht nur für Nikodemus, sondern ebenso für dich und für mich auf den Weg zum Kreuz sich zu begeben, der mit diesem Gebet aus Johannes 17 für Jesus beginnt. Das, was ihn dazu trieb, war Mitleid. Und ich habe mir dieses Wort Mitleid mal im Neuen Testament angeschaut. Einige Stellen, die das belegen, Matthäus 9, Vers 36. Da heißt es, als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid. Das griechische Wort, was da steht, heißt sich erbarmen, Mitleid empfinden. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Damit ist mehr gemeint, als abends mitleidsvoll auf dem Sofa zu sitzen und sich die schrecklichen Nachrichten, die Folgen eines schlimmen Flächenbrandes auf Rhodos oder die Zerstörung der Drohnen- und Marschflugkörper in der Ukraine anzuschauen. Wobei auch unser Mitleid bei der ständigen Wiederholung und der anhaltenden Dauer immer wieder droht abzunehmen. Beim Anblick einer schreienden menschlichen Not krampfte sich Jesus das Herz zusammen, heißt es. Und er erbarmte sich zum Beispiel über einen Aussätzigen. In Markus 1, Vers 41, Jesus hatte Mitleid mit dem Mann. Deshalb streckte er seine Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Und über das Volk, das wie ein Schaf, wie Schafe ohne Hirten ist, auch noch an einer anderen Stelle steht es, Markus 6, Vers 34, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Das war kurz bevor er die 12 in die Städte und Dörfer sandte, um seine Botschaft zu verkündigen, um Menschen zu heilen, um böse Geister auszutreiben. Er erbarmte sich über zwei Blinde. In Matthäus 20 heißt es, voll mitleidender Liebe berührte Jesus ihre Augen und sofort konnten sie sehen und sie gingen mit ihm. Oder über eine trauernde Witwe, die ihren Sohn verloren hatte. Als Jesus sie sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Und dann auch in den beiden Gleichnissen, die Jesus erzählt, vom Schalksknecht in Matthäus 18 und vom verlorenen Sohn in Lukas 15, wird zum einen durch das Mitleid des Königs mit seinem hochverschuldeten Diener, da hatte der König Mitleid, er gab ihn frei und er ließ ihm seine Schulden. Und durch das Mitleid des Vaters mit seinem Sohn, er stand auf, ging zurück zu seinem Vater, der erkannte ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und durch diese beiden Gleichnisse oder durch die Aussage dieser beiden Gleichnisse, die sagen, es wird alles anders. Beide Geschichten enden dann völlig überraschend. Diesem stärksten Gefühl der erbarmenden Hinwendung steht in beiden Fällen dann interessanterweise auch das stärkste Gefühl trennender Abwendung, Zorn, entgegen. In Matthäus 18, nachdem der freigesprochene Diener unbarmherzig die Schulden eines anderen eintreiben lässt, trifft ihn der Zorn des Königs. Und in Lukas 15 trifft der Zorn des älteren Bruders auf die Barmherzigkeit des Vaters. Durch die beiden Geschichten macht Jesus deutlich, dass allein durch das grenzenlose Erbarmen Gottes alles anders werden kann. Und in diesen beiden Geschichten erklärt Jesus uns also, was ihn letztlich dazu antrieb, den Himmel zu verlassen und sich für uns auf den Weg zum Kreuz zu begeben. Es war Mitleid. Gott krampfte sich das Herz zusammen, als er uns in unser Verderben laufen sah und deshalb sandte er Jesus und schickte ihn für uns und an unserer Stelle ans Kreuz. In der Bibel gibt es kein Mitleid ohne Herz, kein Mitleid ohne Liebe und kein Mitleid ohne Tat. Dort, wo unser Herz ins Spiel kommt, da kann man nicht nur mitleidig zuschauen. Da muss man tatkräftig anpacken, wie der barmherzige Samariter, als er den Verletzten sah. Da kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Und dann packte er an. Dann tat er etwas. Ihm krampfte sich das Herz zusammen und er ließ sein Herz sprechen und half, so gut er konnte. Das ist Hingabe. Dass einer gepackt wird von der Not eines anderen, dass er von der Zuschauerbank ins Spielfeld tritt, dass er sein Herz und somit sich selbst investiert, dafür betet Jesus im Angesicht des Todes. Das intimste Wort Jesus, Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet ist voller Hingabe an seinen Vater im Himmel, an die Elf und seine Gemeinde und gilt auch den Verlorenen oder den noch Verlorenen dieser Welt. Für die Welt an sich betet Jesus nicht. Konnte er vielleicht nicht beten. Und dennoch bleibt sein Gebet nicht bei der kleinen Schar seiner damaligen Jünger stehen. Die sind ja seine Jünger, zugleich auch Apostel, das heißt in die Welt Gesandte. Das lateinische Wort Missionar entspricht genau dem griechischen Wort Apostel, Apostolos. Und die beiden Bezeichnungen sind vom Grundwort her abgeleitet von dem Wort schicken oder senden. Der Gesandte vertritt dabei den Sendenden. Und diese Sendung wird bei aller Ablehnung und allem Hass nicht vergeblich sein. Die Jünger werden durch ihre Verkündigung Glauben schaffen. Der Glaube kommt durch die Predigt oder urtextmäßig übersetzt durch das Hören. Durch das Hören der Predigt letztlich. Das sieht Jesus im Beten vor sich. Und dafür betet er. Und er sagt, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden. und an mich glauben. Jesus hat nicht für die Welt gebetet und er hat nicht für alle Menschen gebetet. Er hat aber für die gebetet, die durch das Zeugnis seiner Jünger zum Glauben an ihn kommen werden. Hingabe an die Welt bedeutet also Hingabe an verlorene Menschen, an den einen oder an die eine, der oder die uns, dir auf dem Herzen liegt. Ich möchte eine Geschichte erzählen, die ich bei einem Willow-Kongress gehört habe, von Horst Schulze, kennt Blanchard. Es geht um Menschen, die im Ritz-Carlton-Hotel irgendwie Furore gemacht haben, das ganze Ding aufgebaut haben und zu einer großen Kette sozusagen weltweit aufgebaut haben. Es fing in Amerika an und diese Hotelkette Ritz-Carlton ist die einzige, die zweimal so eine nationale Auszeichnung im Hotel- und Gaststättengewerbe bekommen hat, so etwas wie der Oscar für Hotels. Es ging dabei um die Kategorie Qualität und Kundenfreundlichkeit. Jeder der Mitarbeiter hat ein Budget von $2,000, die er ohne seinen Vorgesetzten zu fragen einsetzen darf, um die Probleme von Kunden völlig unbürokratisch zu lösen. Und da war einmal ein Gast, ein ziemlich zerstreuter Gast, aber ein ganz schlaues Kerlchen, der Vorträge vor Geschäftsleuten halten musste. Und so einer von der Sorte, die dann irgendwie vor lauter Gedanken ins falsche Flugzeug einsteigen und erst merken beim Aussteigen, dass er völlig an der falschen Stelle ausgestiegen ist. Auf jeden Fall war dieser Mann unterwegs zu so einem Vortrag, hatte aber seinen Laptop, auf dem alle seine Vorträge gespeichert waren, im Ritz-Carlton vergessen. Er rief dort an, um mit einem nationalen Paketdienst den Laptop abholen zu lassen und ihn bis zum nächsten Morgen um 10 Uhr in das Hotel in dem anderen Bundesstaat, in dem er jetzt war, bringen zu lassen. Er hatte ein Zimmermädchen am Apparat und sie sagte, sie würde das für ihn erledigen. Kurze Zeit später suchte der Geschäftsführer Marie. Marie war nicht mehr da und er fragte, wo ist Marie? Die Angestellten sagten ihm, dass Marie mit dem Flugzeug zu einem Gast geflogen ist, um ihm den Laptop zu bringen, weil sie kein Vertrauen in den nationalen Paketdienst hatte. Was meint ihr, wie Marie von ihrem Geschäftsführer empfangen wurde, als sie zurückkam? Mit Blumen und Applaus. Genau. Sie hatte einen Kunden gewonnen. Der würde das nie vergessen und überall weitererzählen, was die vom Ritz-Carlton für ihn getan haben. So ein Aufwand für einen Kunden. Wie sollte doch unser Herz brennen für Menschen, die die beste Botschaft der Welt hören sollten. Die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Hingabe an die Welt bedeutet also Hingabe an Menschen, die Jesus nicht bzw. noch nicht kennen. Hingabe an einen und an eine, die oder der uns auf dem Herzen liegt. Denn es ist nichts anderes als unser Herz gefragt. Unser Erbarmen mit dem, der ohne Jesus verloren ist. Das, was Jesus selbst vom Himmel zu uns und letztlich auch ans Kreuz trieb, sein Erbarmen, sein Herz, seine Liebe, seine Hingabe zu uns, sollten auch uns treiben, denn wir sind seine Gesandten. Und dafür hat er nach dem letzten Abendmahl und vor seinem direkten Weg ans Kreuz gebetet, dass wir, so wie er, unser Herz investieren in Menschen, die noch von Gott getrennt, aber von Gott unendlich geliebt sind. Wir wollen uns von Jesus einen Menschen aufs Herz legen lassen. Und ich habe das in einer anderen Predigt vor etlichen Jahren schon mal gesagt. Und uns dann ganz dafür investieren. Und wir wollen einfach damit starten, dass wir für einen Menschen einmal am Tag eine Minute beten. Immer wieder. Und uns von Gott zeigen lassen, wie wir diesem Menschen begegnen können und wie er Gott begegnen kann. Gott liebt alle Menschen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und er spricht jeden Einzelnen ganz persönlich an. Und dabei will er dich und mich gebrauchen. Wir haben uns in den vergangenen Wochen mit den Abschiedsreden Jesu beschäftigt. Uns damit auseinandergesetzt. Sie auf uns wirken lassen. Wir haben sie uns vergegenwärtigt. Wir haben sie uns vergegenwärtigt. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich immer wieder des Existenziellen zu vergegenwärtigen. Ich liebe dieses Wort. Merkt ihr schon, ne? Habe ich schon einige Male benutzt. Vergangenes mit Ewigkeitswert in die Gegenwart zu holen, es in der Gegenwart wirken zu lassen. Und so ist auch dieses Gebet Jesu für uns und für die Einheit der Jünger Jesu, der Christen, etwas, was wir uns vergegenwärtigen sollten. Es geht um die Einheit, die durch alle Zeiten der Geschichte angefochten war und bis heute ist. Jesus war so eng mit dem Vater verbunden und ich glaube, dass der Vater gerne Jesu Gebet erhört hat. Er war eins mit ihm. Er war so eng mit ihm und Jesus betet dafür. Und ich glaube, der Vater konnte seinem Sohn keine Bitte abschlagen. Und die Frage ist jetzt, wie jeder Einzelne von uns sich in diese Einheit mit hineinnehmen lässt und sie zum Leuchten bringt. Wozu? Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Elberfelder Übersetzung sagt, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Damit die Welt glaube. Ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich diesen Satz lese. Leben wir die Einheit, für die Jesus gebetet hat. Und dann fällt unser Bekenntnis auf einen fruchtbaren Boden. Und dann findet in der Verschmelzung von seiner und unserer Hingabe sein Wort offene Herzenstüren. Dem können wir uns hingeben, weil wir wissen, dass der, der für uns ans Kreuz gegangen ist, lebt und auferstanden ist. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass er hoch oben steht, hoch über all dem Staub der Welt.